Guten Morgen miteinander. Ich stelle jetzt auch gleich um auf Schriftsprache, damit mich alle klar verstehen. Ich freue mich, hier zu sein in Dietlikon. Wie du, George, schon angedeutet hast, war ich mal hier. Da war ich noch jung. Mittlerweile bin ich alt geworden, Großvater. Hüte 6 Enkelkinder. Habe viel zu tun. Ich weiß gar nicht, wie ich vorher noch berufstätig sein konnte. Ich bin seit gut einem Jahr pensioniert, war gut 35 Jahre im pastoralen Dienst tätig, meistens in freievangelischen Gemeinden. Die ersten 15 Jahre in der March, das ist Kanton Schwyz, Gemeindegründungsarbeit, dann in Winterthur. 6 Jahre und dann noch 12 Jahre in Seuzach. Also mehr oder weniger schon so die Gegend. Ja, was gibt es sonst noch von mir zu erzählen? Nicht mehr viel. Bin ein leidenschaftlicher Rennvelofahrer, wenn es solche unter uns gibt. Hey, wir verstehen uns. Leider ist Herbst. Die Tage sind gezählt, dann musst du das Velo an den Nagel hängen und wieder ein halbes Jahr warten. Oder man ist so sportlich und macht das irgendwo auf der Rolle oder so. Das ist für mich eher schwierig. Aber das ist meine Leidenschaft, Bewegung, weil ich sonst sehr viel sitze. Ja, und sonst lege ich mal los. Genau, um Gottes Willen. Ich habe das Predigtmanuskript zu Hause vergessen. Oh Mensch. Um Gottes Willen. Das wäre ein Albtraum. Für jeden Pastor, der da vorne steht und merkt, das, was er zu sagen hätte, hat er zu Hause gelassen. Nun, ich habe es doch mitgenommen. Um Gottes Willen, das ist so eine Redewendung, wo eben Gottes Wille mit etwas Peinlichem, mit etwas Erschreckendem, etwas Furchtbarem in Verbindung gebracht wird. Um Gottes Willen, mach das ja nicht. Oh, das ist schrecklich. Nun, ist Gottes Wille schrecklich? Peinlich? Kennst du den Willen Gottes? In dieser Predigt möchten wir über den Willen Gottes nachdenken und so viel möchte ich schon vorwegnehmen. Was Gott in unserem Leben will, ist alles andere als schrecklich. Im Gegenteil, ist gut. Das zeigt uns das ganze Leben und Wirken von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, der den Willen Gottes für uns Menschen in dieser Welt gelebt hat, verkörpert hat, gezeigt hat. Wenn wir wissen wollen, was Gottes Wille ist, wird dieser Wille im Leben und Wirken von Jesus Christus sichtbar, greifbar, verständlich. Gottes Wille ist gut und das erlebt auch dieser unbekannte Aussätzige in unserer Geschichte, die ich euch mitgebracht habe. Sie steht im Markus-Evangelium in Kapitel 1, die Verse 40 bis 45. Und es kommt ein Aussätziger zu ihm, zu Jesus. Fällt auf die Knie, bittet ihn und sagt: Wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Und er fühlte Mitleid, streckte seine Hand aus und berührte ihn. Und er sagt zu ihm: Ich will es, sei rein. Und sogleich wich der Aussatz von ihm und er wurde rein. Und er fuhr ihn an und schickte ihn auf der Stelle weg und sagte zu ihm: Sieh zu, dass du niemandem etwas sagst, sondern geh, zeig dich dem Priester und bring für deine Reinigung dar, was Mose angeordnet hat. Das soll ihnen ein Beweis sein. Der ging hin, ging weg und fing an, es überall kundzutun und die Sache bekannt zu machen, so dass Jesus sich kaum mehr in einer Stadt sehen lassen konnte, sondern draußen an abgelegenen Orten blieb. Und sie kamen zu ihm von überall her. Ein Text voller Spannungen. Der bekannte Schriftsteller, Schweizer Schriftsteller und reformierter Pfarrer Kurt Marti, ich weiß nicht, wer ihn kennt, hat über 20 Jahre an der Nidecker Kirche gepredigt. Der hat einmal gesagt, wenn er den Bibeltext liest, dann bedrängt dieser Text ihn. Da geht nicht alles auf. Das ist nicht alles rund, das ist nicht alles schlüpferig, oder? Das ist sehr kantig oft. Wer die Bibel liest, wird diese Erfahrung machen, der Bibeltext bedrängt uns. Und dann sagt Kurt Marti, und dann beginnt er auch den Bibeltext zu bedrängen. Fragen zu stellen, kritische Fragen zu stellen. Wie ist das zu verstehen? Das sind ja Widersprüche. Und in diesem Prozess erlebt Marty, dass der Text zu reden beginnt und etwas aufschließt, das für sein Leben Gewinn bedeutet. Etwas Ähnliches ist es mir auch ergangen bei diesem Text. Ich will, sagt Jesus. Und ich frage mich, wissen wir, was Gott will? Ich staune über Christen, die das immer so genau wissen, was Gott will. So wie jener gläubige junge Mann, der einer gläubigen, jungen, schön aussehenden Frau einen Freundschaftsantrag machte, aus der Überzeugung heraus, dass es Gottes Wille sei, wenn sie ihn heiratet. Doch diese gläubige, junge, schön aussehende Frau zweifelte am Willen Gottes. Zum Glück für mich, so wurde sie meine Frau, mit der ich schon 39 Jahre glücklich verheiratet bin. Wisst ihr, das mit dem Willen Gottes in unserem Leben ist nicht immer so klar. Wir müssen uns gar nichts vormachen. Vor allem, wenn es sich um den individuellen Willen Gottes handelt, was Gott für mein Leben, für mein persönliches Leben möchte, im Gegensatz zum universalen Willen von Gott, der sich uns aus der Bibel und insbesondere aus dem Leben von Jesus Christus deutlicher erschließen lässt. Trotzdem sind wir da nicht einfach im Dunkeln. Unsere Geschichte bringt uns da etwas Licht hinein. Ich habe verschiedene Beobachtungen gemacht in diesem Text. Eine erste Beobachtung. Was Gott will, ist im Leben von uns Menschen leider oft nicht umgesetzt. Gottes Wille ist in unserem Leben oft nicht realisiert, umgesetzt. Alles Not und Leidvolle in dieser Welt, alle sozialen Ungerechtigkeiten und gewalttätigen Konflikte, ja all das Böse und Grauenhafte, das tagtäglich auf der ganzen Welt passiert, auch innerhalb rechtsstaatlicher Strukturen, da sind wir nicht besser hier in der Schweiz. All das Böse, das Lebensfeindliche und Zerstörerische kann nicht auf Gott und seinen Willen zurückgeführt werden. Wenn zum Beispiel 3 Promille der Weltbevölkerung, 3 Promille der Weltbevölkerung die Hälfte des weltweiten Vermögens besitzt, dann müssen wir uns nicht wundern, warum es auf diesem Planeten keinen Frieden gibt. Aber ihr Lieben, dafür können wir nicht Gott verantwortlich machen. Wir haben das Geld und nicht Gott. All das Böse und Leidvolle in dieser Welt geschieht nicht, weil Gott es so will. So wenig Gott das leidvolle Elend dieses aussätzigen wollte. Das zeigt sein Mitleid, sein Mitgefühl diesem Aussätzigen gegenüber. Es gibt zuverlässige alte Textzeugen und die sind für mich fast glaubhafter. die sprechen da nicht vom Erbarmen, sondern vom Zorn. Denn Jesus empfand, als er diesen Aussätzigen sah. Jesu Zorn ist sicher nicht gegen den Aussätzigen gerichtet, sondern gegen das, was diesen Menschen kaputt gemacht hat. Was diesen Menschen fertig gemacht hat, leiden lässt. Gott ist zornig über alles, was den Menschen zerstört. Darüber ist Gott zornig. Es ist nicht sein Wille. Er distanziert sich von diesem und er ist erschüttert, dass es uns so schlecht geht. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, das beten wir an unser Vater. Weil Gottes Wille hier auf dieser Welt, auf dieser Erde noch nicht so geschieht, wie das bereits im Himmel der Fall ist. Wenn Gottes Wille hier auf dieser Erde geschehen würde, dann würden wir nicht mehr das unser Vater beten. Aber weil es noch nicht so ist, beten wir darum. Und es kommt der Tag, ihr Lieben. Da wird Gottes Wille auch hier vollkommen umgesetzt sein. Wir sind noch nicht dort. Es ist jetzt noch nicht der Fall. Was Gott will, ist in unserem Leben leider oft nicht umgesetzt. Ich komme zu einer zweiten Beobachtung und stelle hier die Frage, wie sieht denn das konkret aus, wenn Gottes Wille realisiert wird im Leben eines Menschen? Was passiert da? Was Gott will, bringt letzten Endes den Menschen aus dem Tod zurück ins Leben. Das passiert, wenn Gottes Wille in unserem Leben zu greifen beginnt. Aussätzige galten damals als unrein und darum als unberührbar. Stellen wir uns das mal vor, von keinem Menschen berührt zu werden. Eine liebende Hand auf die Schulter zu bekommen. Keinen Händedruck zu bekommen. Keine Umarmung zu bekommen. Ein Mensch, der nicht Berührung empfängt, der geht zugrunde. Aussätzige, eben weil sie unberührbar galten, wurden nicht nur von ihrer Familie und dem gesellschaftlichen Leben gänzlich ausgegrenzt, sondern durch ihre Unreinheit war ihnen auch der Zutritt zum Tempel versperrt. Auch da. Dem Ort der Gegenwart, Begegnung und Gemeinschaft mit Gott, da gehört ein Aussätziger nicht hin. Ausgegrenzt, keinen Zutritt. Das war damals für den Betroffenen, für einen Aussätzigen, Höchststrafe. Gänzlich verstoßen von Menschen, gänzlich ausgegrenzt auch von Gott. Verbannt aus dem Leben. Wie tot. Ein Aussätziger galt damals als lebend tot. Sein Leben war kein Leben mehr. Der hat aufgehört zu leben. Der war tot. Und jetzt einem solchen Aussätzigen streckt Jesus seine Hand entgegen und berührt ihn. Und versichert ihm: Ich will dich rein machen. Mit dieser Handlung überwindet Jesus die tiefe, unüberbrückbare Kluft zwischen dem Tod und dem Leben. Durch die ausgestreckte Hand Jesus überwindet er die Kluft aus dem Tod ins Leben. Überwindet er die Kluft zwischen dem heiligen Gott und dem unreinen Menschen. Und wir lesen da: Und sogleich wich der Aussatz von ihm und er wurde rein. Gewaltig. Im reinigenden, heilenden Handeln von Jesus durch seine ausgestreckte Hand reißt Jesus den Aussätzigen aus der Isolation des Todes heraus und bringt ihn zurück ins Leben. Zurück in die Gemeinschaft von Familie und Freunden und vor allem zurück in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Ich will, sei rein. Ich denke, das Todesschicksal dieses Aussätzigen steht in der Bibel auch als Bild für das Schicksal des autonomen, von Gott unabhängigen Menschen, der im Widerspruch zum Willen von Gott seinen eigenen Willen zu verwirklichen sucht und sich dabei immer wieder in vielerlei Nöte und Beziehungskonflikten und Schuld verstrickt, was ihn zusehend immer mehr belastet und ihn von seinen Mitmenschen und letztlich von Gott isoliert. Dieser aussätzige Mensch ist eine Metapher für den heutigen modernen Menschen, der ohne Gott meint, leben zu können. Ohne den Willen Gottes meint, sein eigener Wille zu verwirklichen können. Und meint dabei, Erfüllung zu finden. Gottes Wille ist gut. Das Leben von Jesus zeigt uns, er will uns Menschen aus dem Tod zurück ins Leben bringen, wo Beziehungen wieder gelingen können, wo Gemeinschaft mit Gott als Quelle der Reinigung und Versöhnung und Heilung und Kraft erfahren wird. Zurück zu dem, der das Leben ist und der das Leben gibt. Ich möchte da einfach an dieser Stelle mal fragen, kennst du diese Erfahrung, wo Gottes Wille in deinem Leben dich in die Verbindung mit Gott zurückgeführt hat, in die Gemeinschaft mit ihm, wo du wieder aufatmen kannst, weil auch zwischenmenschliche Beziehungen wieder anfangen zu gelingen. Eine dritte Beobachtung, was Gott will, nimmt seinen Anfang, wo Menschen die Begegnung mit Jesus suchen. Ich will, dieser Entschluss von Jesus, den Aussätzigen zu heilen, steht da nicht im luftleeren Raum, sondern ist Antwort darauf, dass dieser leidgeplagte Mensch nach Jesus gefragt hat und Jesus aufgesucht hat. Am Schluss der Geschichte lesen wir, wie die Menschen von überall her zu Jesus strömten. Ich sage das mal so, Jesus Christus und kein anderer, Jesus Christus ist die Schnittstelle, wo Gottes Wille mit unserem Leben in Berührung kommt. Jesus Christus ist die Schnittstelle. Wenn du möchtest, dass Gottes Wille in deinem Leben realisiert werden kann, dann über diese Schnittstelle. Und die heißt Jesus Christus. Ich frage aber doch weiter, aber was hat den Aussätzigen veranlasst, gerade Jesus aufzusuchen? Da gab es viele Heilsprediger, die Heilung angeboten haben. Amas. Wie kam er überhaupt auf die Idee, zu Jesus zu kommen und auf seine Knie zu fallen und ihn zu bitten? Ich frage mich manchmal auch überhaupt, wie kommt ein denkender Mensch heute dazu, dass er plötzlich anfängt, Jesus nachzufolgen? Was geht da ab? Wie kommt ein Mensch dazu, der einmal überhaupt nichts mit Gott etwas zu tun hatte, plötzlich nach Gott fragt? Wie ist es bei mir gekommen? Ich war in meiner Jugendzeit schwerst heroinsüchtig. Von Gott wollte ich nichts wissen. Wie kam ich auf diese absurde Idee, dass ich plötzlich angefangen habe, Jesus nachzufolgen? Was geht da ab? Diese Frage steht dahinter, auch bei diesem Aussätzigen. Ich kann da sagen, sein Handeln wird erklärbar. wenn wir davon ausgehen, und davon können wir ausgehen, dass er auf all das hörte, was man damals unter den Leuten über Jesus erzählt hatte. Darauf hat er gehört. Da hat man vieles erzählt von Jesus und das ist ihm zu Ohren gekommen. Und das, was er hörte, musste für ihn sehr attraktiv sein, musste für ihn gute Botschaft sein. Das hat bei ihm Hoffnung geweckt, als er hörte, Jesus befreit Gebundene, Jesus heilt Kranke, Jesus befreit Blinde, er macht sie sehend, er macht, dass Lahme wieder laufen können und er macht Stumme redend. Wow! Und er wusste, wenn das passiert, dann kann da nur der lebendige, allmächtige Gott dahinter stehen. Das kann kein Mensch. Das war allen klar. Und das, was er so hörte, diese gute Botschaft, tat er nicht einfach als Fake News weg, sondern er schöpfte daraus Hoffnung. Wenn Jesus das wirklich tut, dann habe ich Hoffnung. Ich muss diesem Jesus begegnen. Hier bei Jesus kommt das Leben des Aussätzigen in Berührung mit dem Willen Gottes. Und das ist auch heute noch so, was Gott will, beginnt im Leben eines Menschen zu greifen, wenn er anfängt, sich für die Person und das Leben von Jesus Christus zu interessieren. Da fängt es an. Und wenn du darauf hörst, wenn der Mensch darauf hört, wie es in der Bibel bezeugt ist und wie Menschen es bezeugen, die das Gute von Jesus erfahren haben, darauf hörst. Mit Gottes Wille in Berührung kommt, wer das Evangelium von Jesus Christus nicht als Unsinn abtut, sondern von Gott her ernst nimmt und anfängt daraus Hoffnung zu schöpfen. Und die Begegnung mit Jesus sucht. Die Begegnung mit Jesus wünscht. Was Gott will, nimmt seinen Anfang, wo Menschen die Begegnung mit Jesus suchen. Wo stehst du in dieser Frage des Willens Gottes in deinem Leben? Und wo ist Jesus Christus in deinem Leben? Ihr seht, wir kommen vorwärts. Schon im vierten Punkt. Ich sage aber euch nicht, wie viele Punkte das noch kommen. Nee, es geht vorwärts. Aber ein vierter wichtiger Punkt. Was Gott will, kommt zum Durchbruch. Wo Jesus uns Menschen beschenken kann. Ihr merkt, zwischen Punkt 3 und Punkt 4, am Punkt 3, da geht es darum, wo es seinen Anfang nimmt. Punkt 4 geht es darum, wo es dann wirklich durchschlägt. Das ist nicht immer identisch. Oft schon, aber nicht immer. Ich habe mich gefragt, um euch diesen Punkt noch näher zu bringen, verständlicher zu machen, ich habe mich gefragt, was ist es, das den Willen Gottes im Leben des Aussätzigen letzten Endes zum Durchbruch führte. Warum streckte ihm Jesus seine Hand entgegen? Gerade ihm. Warum berührte er ihn und heilte er ihn? War der Aussätzige vielleicht doch ein guter Mensch? Oder war der Aussätzige einfach richtig gläubig? So im Sinn von, ja, du musst glauben und dann handelt Gott. Ich frage nach der Veranlassung, warum handelt Gott? Weil ich glaube? War es der Glaube? Ich wollte, als ich diese Predigt vorbereitete, wollte ich auf diesen Punkt hinaus. Du musst glauben und dann handelt Gott in deinem Leben. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde da nicht wirklich viel von Glauben. War es die Willenskraft des Aussätzigen und das Bemühen, die Begegnung mit Jesus zu suchen? Ist es sein Kniefall, das Jesus veranlasst hat, ihn zu heilen? Hat er ein intensives Gebetsleben geführt, dass jetzt Jesus auf seine Gebete antwortet? Nun, das sind Fragen. Unsere Geschichte gibt da keine Antwort, hält sich da verdeckt. Mehr noch, sie irritiert uns und lässt uns fragen, redet hier wirklich einer das Wort des Glaubens, wenn er spricht, wenn du willst, kannst du mich reinigen? Ist es ein Wort des Glaubens? Ich meine, hier müsste man besser von Zweifel reden, als von Glauben. Schaut, ich kenne diese Situation und ich denke, ihr kennt sie auch. Da wirst du in eine Situation gestellt, zum Beispiel vor einem Krankenbett, und es geht darum, dass dieser Kranke nun Heilung empfängt. Und du weißt ganz genau, der allmächtige Gott kann ihn heilen. Da habe ich keine Zweifel. Da ist mein Glaube 100%. Aber ob Gott das in dem Moment tut, ob er das will, da bin ich mir nicht sicher. Ich weiß es nicht. Ich habe oft schon gerungen, Jesus, schenke mir den Glauben, dass ich es weiß, dass du das jetzt tun willst. Dass Gott kann, das glauben wir alle, wenn wir an einen allmächtigen Gott glauben. Ob er das in der konkreten Situation tun will, wer glaubt das? Das sind Zweifel. Unsere Geschichte deutet in keiner Weise darauf hin, dass Gottes Wille im Leben von uns Menschen durch die Anwendung einer bestimmten Methode zur Durchsetzung kommt. Indem wir uns zum Beispiel bemühen würden, Jesus auf irgendeine Weise zu begegnen. Wisst ihr, ein schöner Lobpreis finde ich auch cool, berührt auch mein Herz. Aber ich zweifle daran, dass ich die Begegnung mit Gott zustande bringen kann, indem ich Lobpreis mache. Da zweifle ich dran. Jesus auf irgendeine Weise zu begegnen, eine bestimmte Methodik. Indem wir viel beten und versuchen, richtig zu beten. Oder indem wir uns anstrengen, wirklich zu glauben. Können wir uns wirklich auf uns, auf unseren guten Willen und auf unseren, Entschuldigung, stümperhaften Glauben berufen, damit Gott handeln müsste? In den ganzen Evangelien lese ich immer wieder, wie Jesus seinen Jüngern sagt, ihr Ungläubige, ihr Kleingläubige. Das sagt er auch zu uns. Wenn die Durchsetzung des Reiches Gottes hier auf dieser Welt, wenn die Durchsetzung des Willens Gottes hier auf Erden und im Leben von uns Menschen selbst abhängig wäre, ich hätte ehrlich gesagt keine Hoffnung mehr, dass sich da was ändert. Gott lässt sich nicht nur finden von denen, die nach ihm suchen und sich aufmachen, nach seinem Willen fragen, so wie beim Aussätzigen. Gott lässt sich auch finden von den Menschen, die gar nicht suchen. Lässt sich finden von den Menschen, die gar nicht nach ihm gefragt haben. Das sagt schon Paulus und bezieht sich da auf Jesaja, der gesagt hat, ich habe mich von denen finden lassen, spricht Gott, die nicht nach mir suchten. Ich habe mich von denen zu erkennen gegeben, die nicht nach mir fragen. Gott ist in seinem Willen und Handeln souverän. Der Mensch kann nicht wollen, dass Gott will. Ich sage es nochmals. Der Mensch kann nicht wollen, dass Gott will. Der Mensch kann nicht machen, dass Gott macht. Dass der Aussätzige von Jesus hörte, die Begegnung mit ihm suchte und dass Jesus ihm seine Hand entgegenstreckte, ihn berührte, heilte, ist schlicht und einfach ein unverdientes, unbezahlbares, reines Geschenk vom Himmel. Da hat er gar nichts dafür getan. Einfach ein Geschenk von Gott. Gott will uns beschenken, weil er ein Herz hat, das schenken möchte. Er hat sein Liebstes Jesus gegeben, hat sich selbst uns verschenkt. So ist Gott. Machen wir da seine Gnade nicht klein, ihr Lieben. Was Gott will, kommt in unser Leben zum Durchbruch, wenn wir uns von ihm beschenken lassen. Wie unverschämte kleine Kinder, die einfach Hände auf. Komm, ich nehm's. Hab's zwar nicht verdient. Wenn wir das doch nur besser begreifen könnten. Ich bin noch nicht ganz fertig. Kommt noch ein fünfter Punkt. Was Gott will, ist für uns Menschen leider nicht immer verständlich. Wie der Aussätzige auf seine Heilung reagierte, das wissen wir nicht, sagt der Text nicht. Aber wir wissen, wie Jesus darauf reagiert hat. Und zwar sehr schroff. Unverständlich. Er fuhr ihn an, wörtlich, er schnaubte ihn an. Die Person, die er gerade geheilt hat, schnaubte ihn an und schickte ihn auf der Stelle weg. Jesus musste also den Geheilten fortschicken, ja, wegtreiben. Wir finden hier das gleiche Wort, das in Vers 34 und Vers 39 im Zusammenhang mit der Austreibung der Dämonen verwendet wird. Also Jesus trieb damals die Dämonen aus. Und mit der gleichen Intensität, mit dem gleichen Wort heißt er, und Jesus trieb diesen Geheilten weg, Haus ab. Das ist hart. Warum dieses harte Wegschicken? Offensichtlich weigerte sich der Geheilte, um zu gehen. Und beharrte darauf, bei Jesus zu bleiben und bei seinen Jüngern und mit ihnen den gemeinsamen Weg zu gehen. Und ich muss ehrlich sagen, wer kann ihm diesen Wunsch verübeln, bei dem zu sein, der ihn wieder ins Leben zurückgeholt hat. Mit dem zu gehen, der den Weg des Lebens geht. Wer kann es ihm da verübeln? Bei Jesus zu bleiben. Aber Jesus will das nicht. Für diesen. Gottes individueller Wille ist nie für alle Menschen gleich. Was für dich gilt, gilt für andere nicht. Und das ist für den, der im Willen Gottes leben möchte, manchmal schwierig. Unverständlich. Vor allem dann, wenn man dann nur noch auf die eigene Wunschoption fixiert ist. Die eigene Wunschoption, das war bei Jesus zu bleiben für den Aussätzigen. Der war nur noch darauf fixiert, gab nichts mehr anderes. Dann wird es schwierig. Fixiert auf die eigene Wunschoption, dass mich Gott auch auf einem anderen Weg segnen möchte, beschenken möchte, dafür sind wir blind. Kennen wir das in unserem Leben? Wir haben Mühe, Gottes Willen zu verstehen, weil sich sein Wille in unserem Leben nicht in unserem Sinn erfüllt, nicht in unserer Vorstellung. Passt nicht. Gott, ich bin nicht zufrieden, habe ein Problem. Und wir merken, da gibt es Konflikt. Ich verstehe es nicht. Wir beten um Heilung von einer bestimmten Krankheit. Und wir sollen das tun. Ich bin nicht dagegen, im Gegenteil. Wir sollen um Heilung beten. Gott heilt heute noch. Das sollen wir tun unbedingt und vertrauen, dass Gott handelt. Aber bei dem einen erfüllt sich Gottes Wille durch eine Heilung. Der Kranke wird gesund, richtet sich auf. Das sind immer schöne Erlebnisse. Aber bei einem anderen erfüllt sich Gottes Wille nicht in einer Heilung. Das ist schwer verständlich. Doch Gottes individueller Wille zeigt sich eben in verschiedenen Situationen, auf unterschiedliche Weisen und auf verschiedenen Wegen. Hey, wir müssen größer denken von den Möglichkeiten Gottes und von unserer Wunschoption wegkommen. Entscheidend ist es doch, dass wir dem Willen Gottes vertrauen. Weil Gottes Wille gut ist. Nicht immer verständlich, aber gut. Und dann geht es darum, ihm zu vertrauen. Römer 8, 28. Noch ein wichtiger Gedanke dazu, wenn wir Mühe haben, den Willen Gottes in unserem Leben zu verstehen und verbissen an unserer Wunschoption festhalten, kann sich bei uns ein Hörproblem einstellen. Geistliche Schwerhörigkeit. Wenn du immer auf deine Wunschoption fixiert bist, du kannst noch so schön von Gott reden und die Bibel lesen, aber du verstehst Gott nicht mehr, wenn er zu dir spricht. Dann haben wir kein Ohr mehr für seine Weisungen, nach seinem Rat, um in seinem Willen zu leben und auf seinen Wegen zu gehen. Diese Weisungen sind bei jedem wieder anders. Für den Geheilten in unserer Geschichte bedeutete das, sieh zu, dass du niemandem etwas sagst, sagt ihm Jesus. Geh, zeig dich dem Priester, bring für deine Reinigung da, was Mose angeordnet hat. Das soll ihnen ein Beweis sein. Also, ein klares Wort. Geh, sage niemandem etwas. Und geh, zeig dich dem Priester. Übrigens ein weises Wort. Sich dem Priester zu zeigen, half ihm, hätte ihm geholfen bei der Integration wieder zurück in die Gesellschaft. Das wäre der Weg gewesen, ein weises Wort. Also an dieser Stelle die Frage, was ist Gottes Wille für mein Leben? Die bessere Frage ist, was ist in meiner Situation die weise und richtige Entscheidung? Da kommen wir weiter. Hielt sich der Geheilte an diese Weisung? Er ging hin, aber nicht zum Priester, um eben seine Heilung offiziell bestätigen zu lassen. Er ging hin und fing an, es überall zu verkündigen und seine Heilung bekannt zu machen. Also er machte genau das, was Jesus nicht wollte. Ich dachte mir, typisch, so sieht es bei den Frommen aus. Die sind begeistert für Jesus. Aber tu nicht, was er sagt. Ich beziehe mich damit ein. Ich bin auch einer von den Frommen. Und solche Texte, die kommen dann schon ein bisschen schräg hinein, wo wir uns dann fragen, Herr, gehöre ich auch dazu? Er tat, was Jesus nicht wollte. Was Mut macht, und ich möchte euch da auch ermutigen, Gottes Wille erreicht das Leben von anderen Menschen trotz unseres Ungehorsams. Was dieser Geheilte gemacht hat, hätte er nicht tun dürfen. Jesus sagt, tu es nicht. Aber schlussendlich erfuhren Menschen, denen er von Jesus erzählte, das Reich Gottes. Das macht Mut. Also auch da wieder, es kommt nicht auf uns so sehr darauf an, sondern darauf, dass Gott einfach gnädig ist. Und jetzt noch ein allerletzter Punkt, dann höre ich wirklich auf. Was Gott in unserem Leben will, das muss allen Menschen persönlich und behutsam weitergesagt werden. Noch die letzte Frage, die ein bisschen schräg ist in unserem Text. Warum wollte Jesus dann nicht, dass der Geheilte von seiner Heilung überall herum erzählte? Dass er es trotzdem tat, überall seine Heilung verkündete, führte dazu, dass es für Jesus schwierig wurde, weiterhin öffentlich aufzutreten. Das lesen wir in Vers 45. Offensichtlich missdeutet die breite Öffentlichkeit den Willen Gottes. Die Volksmassen suchten Jesus auf, wahrscheinlich nicht, weil sie ihn suchten, sondern weil sie die Heilung suchten. Sobald das Evangelium in der breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht wird, steht es in Gefahr, verdreht und missdeutet zu werden. Vor allem durch Medien. Ich habe das in meinen 35 Dienstjahren immer wieder erlebt. Auch bei Großevangelisation. Ich habe kaum eine Großevangelisation erlebt, wo nachher die Medien nicht ein gesundes Fressen fanden, um gegen die Evangelikalen, gegen die Freikirchler zu donnern und alles in den Dreck zu ziehen. Das müssen wir bedenken, wenn wir an die Öffentlichkeit gehen. Dann wird es sehr fragil. Sehr fragil. Jesus sah sich gezwungen, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Es wurde ihm zu viel. Und sich in abgelegenen Orten aufzuhalten, wo die Menschen ihm persönlich begegnen konnten. Darum, was Gott will, ist zu wertvoll, zu kostbar für uns Menschen. Und muss darum allen Menschen persönlich weitergesagt werden. Es braucht dich, dein Leben. Persönlich, aber nicht nur einfach persönlich. Es geht darum, dass wir das behutsam weitersagen, bedacht, überlegt, weise, liebevoll, einfühlsam, unaufdringlich, rücksichtsvoll, im Bemühen, dass der Zuhörer es verstehen kann. Und das braucht persönliches Engagement. Um Gottes Willen, all das Schreckliche da in dieser Welt, das in dieser Welt geschieht, kann nicht auf Gottes Wille zurückgeführt werden. Gott will heilen, wiederherstellen, was in unserem Leben zerbrochen ist. Mehr noch, er will uns beschenken. Er möchte ermöglichen, was wir verloren haben, das Leben in Gemeinschaft mit Gott. Und weil Gottes Wille gut ist, nur gut dürfen wir ihm vertrauen, auch wenn wir seinen Willen nicht immer verstehen, auch wenn es manchmal schwer und hart ist. Und was Gott will, ist für unser Leben so wertvoll, dass wir es weise, einfühlsam mit unserer Person persönlich und verständlich weitersagen. Ich schließe mit der Unser Vater Bitte. Dein Wille geschehe. Oh Gott, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Darauf warte ich. Ich hoffe, dass das bald geschehen kann. Und vertraue, dass bevor diese Zeit kommt, noch viele Menschen dieses Geheimnis entdecken und finden. Gottes Wille ist gut. Amen.